Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Serien-Junkies, Filmfreunde und NetflixerInnen und Netflixer, zu einer neuen Folge von Popcorn Culture. Wir freuen uns und wir, das sind heute der liebe Jay.
Hallihallo.
Und ich, Jana. Und wir vermissen Manu gar sehr, aber wir freuen uns, dass wir mal wieder auch zu zweit was Schönes machen können.
Jawohl. Und
genau, freuen uns, euch heute von einer ganz, ganz tollen Serie zu erzählen, die wir beide mit sehr viel Freude geschaut haben.
Und ehrlich gesagt, habe ich mich sogar sehr darüber gefreut, mit dir da zu zweit drüber zu reden, weil ich mir gar nicht so sicher bin, ob der Manu wahnsinnig viel mit dieser Serie anfangen könnte. Von daher, und wir haben ja, uns hatte ja beide sehr berührt, und von daher glaube ich, das ist eigentlich auch ganz gut, dass wir hier zu zweit sind.
Das habe ich tatsächlich auch schon gedacht. Ich habe Manu tatsächlich von der Serie erzählt, auch schon irgendwie vor anderthalb Wochen oder so, und habe ihm so ein bisschen das Konzept erzählt. Und da war er zumindest interessiert, aber ich weiß auch nicht, wie er, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das so seins gewesen wäre oder nicht. Aber um euch jetzt auch nicht länger auf die Folter zu spannen, worüber wir beide hier heute miteinander reden. Es geht um eine Serie, die ist schon ein bisschen, nicht älter, aber wir sind da jetzt gerade nicht up to date, sage ich mal so. Und die hat Premiere gefeiert im Februar letzten Jahres. Also
echt?
Ziemlich.
So lange gibt's die schon?
Ja, tatsächlich. Ziemlich genau, fast schon ein Jahr. 8. Februar 2024 wurde sie veröffentlicht. Und ist dann so über die Wochen immer neu rausgekommen. Es ist eine Miniserie. Es gibt 14 Folgen, die jeweils so zwischen 20, 30, maximal 35 Minuten lang sind. Und ich sag's mal so, ich habe das an einem Tag, glaube ich, relativ flockig locker weggebinged, muss ich sagen. Wie war das bei dir?
Ja, bei mir waren es zwei Tage. Ich habe zwischendrin eine kleine Pause gemacht, weil ich dann was anderes machen wollte und weil ich die so... Ehrlich gesagt, weil ich sie so schön fand und das noch ein bisschen rausziehen wollte.
Ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Und die Folge, genau. Die Serie, um die es geht, ist One Day oder auf Deutsch Zwei an einem Tag. Und sie läuft bei Netflix, wie gesagt, letztes Jahr im Februar gestartet. 14 Folgen, Miniserie. Und ja, genau. Wir sagen vielleicht jetzt einmal ganz kurz, grob, worum es geht, und dann machen wir einen größeren Spoiler und dann tauchen wir ein in die Tiefen der Geschichte. Und zwar geht es in der Serie um Dexter und Emma. Um Dexter und Emma. Wolltest du gerade, sorry?
Ach, ich wollte einfach nur sagen, vielleicht könnte man am Anfang noch sagen, dass es eine Romanvorlage zu der Serie gibt von David Nichols. Die ist auch relativ bekannt. Also ich weiß, meine Frau hat die mir schon vor Jahren angediehen und gesagt, oh, das musst du unbedingt lesen und so. Und habe ich auch gemacht und es ist auch wunderschön. Es gibt auch eine Kinoverfilmung, die quasi auch genauso heißt. Kennt vielleicht jemand mit Hathaway und wer spielt ihn nochmal? Weißt du das noch?
Sturgis, glaube ich. Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt.
Ja, kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Auch sehr schön, aber jetzt eben im Serienformat und das tut dem Konzept, finde ich, wahnsinnig gut. Das ist wirklich sehr, sehr schön, was wir euch gleich erzählen werden, was euch Jana gleich erzählen wird, quasi so in Folgenformat zu packen. Das finde ich wirklich super.
Das stimmt. Genau, nochmal als Ergänzung. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Das Buch ist von 2009 und es war wirklich ein Millionen-Bestseller, wurde in diverse Sprachen übersetzt, also ging wirklich um die Welt.
Ist und, auch wirklich toll zu lesen. Also
ja. Und die Filmadaption mit Anne Hathaway und Hans Sturgis, von dem wir den Vornamen nicht mehr genau wissen, ist von 2011. Also jetzt wirklich auch schon ein paar Jahre her. Und genau. Es geht um Emma und Dexter. Und Emma und Dexter sind, glaube ich, so irgendwie 21 oder 22. Man muss sagen, es ist eine Romanze, der Film. Romantic Drama, Drama auch, Romanze und Drama. Ja. Und die beiden lernen sich am Abschlussabend ihres Studiums kennen. Die studieren beide in Edinburgh und sind auf ihrer Abschlussfeier, haben sich vorher bestimmt schon ein, zwei Mal irgendwie gesehen. Und sie rempelt ihn an und sie sehen sich an und irgendwie kommen sie dann im Laufe des Abends dann irgendwie doch miteinander ins Gespräch. Man merkt, was ist da in diesem sich ansehen passiert und sie kommen dann ins Gespräch und ja, verbringen die Nacht miteinander. Also sie unterhalten sich sehr viel. Dexter kommt dann auch mit zu Emma nach Hause. Aber Emma möchte sich dann unterhalten. Also die knutschen ein bisschen und fummeln ein bisschen rum. Und Emma sagt dann, es ist doch eigentlich viel spannender, sich zu unterhalten. Also was gibt's Spannenderes, als die ganze Nacht zu reden? Und sie reden irgendwie so ein bisschen darüber, wie ihr Leben aussieht, was sie sich vorstellen für ihr Leben. Weil, wie gesagt, es ist der Abend ihres Abschlusses und irgendwie liegt die große, weite Welt vor ihnen. Und was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, wir schreiben das Jahr 1988. Es ist der 15. Juli 1988, St. Withens Day. Und zwar ist das der Tag, ich glaube, wir nennen den auf Deutsch Murmeltiertag, wollte ich gerade sagen. Nee, das ist Quatsch. Aber es gibt,
ist im Februar oder so, glaube ich.
Genau. Aber es gibt auch,
sowas ähnliches,
ja. Genau. Siebenschläfer. Ich weiß, dass es Siebenschläfer ist und quasi.
Ja, kann sein.
An diesem Tag, wie das Wetter an diesem Tag ist, so wird's dann zumindest auf Deutsch für 7 Wochen oder in England dann eben für den ganzen Sommer bleiben. Und an diesem Tag, diesem 15. Juli, dem Abschlusstag des Colleges sozusagen, lernen die sich kennen, der Uni, und verbringen die Tag, die Nacht miteinander. Und genau.
Und man muss dazu sagen, die beiden sind sehr, sehr unterschiedlich.
Ja.
Er ist so ein Lebemann, so ein Lebejunge, muss man sagen, aus einem wohlhabenden Haus, sieht super gut aus, ist absolut Prince Charming. Wenn der lächelt, schmilzt jede Frau, sogar ich schmelze dahin. Wirklich so jemand, dem das Leben in den Schoß gelegt ist, quasi. Und sie, Emma ist eine eher rational orientierte, ein bisschen zwanghaft.
Sehr ambitioniert. Ambitioniert,
ja. Genau. Ja. Will die Welt retten oder zumindest einen kleinen Teil, sagt sie, ihren Teil. Also so jemand, die was vom Leben will, aber die auch durchaus irgendwie eine Unsicherheit hat, ne? Wer bin ich eigentlich? Was kann ich denn wirklich? Sie will gerne Autorin werden. Und du merkst, die beiden passen eigentlich nicht zueinander. Und trotzdem ist an diesem ersten Abend, obwohl er versucht dann immer wieder mit ihr in die Kiste zu kommen und sie lässt das so an sich abtröpfeln und du merkst, sie ist einfach auch überfordert, weil
absolut.
Er ist der Star dieser Universität und sie ist quasi ein No-Name und sie weiß gar nicht, wie sie zusammen in ihrem Zimmer auf ihrem Bett gelandet sind und das ist irgendwie auch so süß, weil sie komplett überfordert ist und naja und irgendwie passiert nicht das, wo du eigentlich denkst, was jetzt passieren müsste und wo du auch siehst, dass er denkt eigentlich, dass das passieren müsste. So.
Ist ganz witzig, in dieser ersten Episode, finde ich, nehmen die beiden immer wieder so Abzweigungen, wo man so denkt, okay, na gut, dann passiert jetzt was anderes.
Ja.
Also, wie gesagt, sie haben keinen Sex, sondern sie unterhalten sich und dann ist es irgendwie morgens und die drucksen beide so rum und man weiß jetzt nicht und sie will dann duschen gehen und fragt dann so, bist du noch da, wenn ich aus der Dusche komme, so ungefähr. Und dann sagt er formuliert so ganz umständlich irgendwie, dass seine Eltern irgendwie kommen und ihn abholen und er dann irgendwie mit seinen Eltern wieder zurück nach London fährt. Und dann passiert's aber irgendwie doch und dann ruft er seine Eltern an und sagt irgendwie, ob die später kommen können. Und dann sitzt er auf einmal mit am Frühstückstisch. Und dann ist da noch die Mitbewohnerin, die dann irgendwie auf einmal sagt so, hey, wir können doch auf den Arthur's Seat gehen. Das ist irgendwie der Hausberg da in Edinburgh. Und wir können ein Picknick machen. Und dann so merkt die aber auch so, ja, okay, vielleicht gehe ich einfach in mein Zimmer. Und dann finden die beiden sich irgendwie auf einmal auf dem Weg auf diesen Hausberg von Edinburgh und verbringen irgendwie dann noch den Morgen miteinander. Und also ich finde, allein schon in dieser ersten Episode passiert so viel irgendwie auch Zwischenmenschliches zwischen den beiden Hauptfiguren, wo man denkt, okay, ihr verhaltet euch gerade total untypisch für eure Rolle anscheinend oder für die Menschen, die ihr irgendwie anscheinend die Jahre davor wart.
Und na auch gut. So witzig, finde ich, weil du merkst, die, also auf der Oberfläche funktionieren die gar nicht miteinander. Mhm. Ne? Die finden kaum ein Thema und sind immer kurz davor, sich zu streiten. Und sie ist viel zu ernst für ihn und viel zu, und sie stellt immer Fragen, ja, was willst du denn mit deinem Leben machen? Und du merkst, sie ist auch so moralisch und er ja eben irgendwie gar nicht. Und du merkst aber irgendwie unter der Oberfläche ist da irgendwas, was sie, also ich meine, eigentlich müsste spätestens nach dem Aufstieg zu dem Berg, zu dem Arthur's Seats, müssten die sich eigentlich getrennt haben und beide denken, oh Gott, ein Glück bin ich diese Pflaume los irgendwie. Aber es passiert nicht, sondern irgendwie haben die was miteinander und ich glaube, keiner von beiden kann sagen, was es ist.
Wir haben jetzt schon
und wir ganz, auch nicht.
Wir auch nicht. Wir haben jetzt schon ganz viel über die erste Episode geredet, weil genau. weil die auch irgendwie schon so, finde ich, maßgeblich und auch so irgendwie wunderschön schon ist am Anfang. Lass uns noch mal kurz, vielleicht jetzt einmal kurz eine Spoilerwarnung noch mal raushauen und sagen, genau. Wir werden dann auf jeden Fall gleich auch über die ganze Story reden, also wie es weitergeht und auch darüber, wie die Serie endet. Und das ist ganz wichtig, weil falls ihr nicht wissen wollt, wie die Serie endet, dann solltet ihr jetzt ausschalten und euch die Serie ganz unbedingt auf jeden Fall angucken. So, so wunderschön. Und dann schaltet jetzt aus und hört euch den Rest der Folge wann anders an, weil wir möchten euch nicht spoilern, aber es ist wirklich wichtig, über die Serie in Gänze reden zu können.
Ganz genau. Und wie gesagt, also so viel kann man aber auch sagen. Ich habe den Film gesehen, ich habe das Buch gelesen. Und mich hat das Ende trotzdem wieder total berührt und mitgenommen. Also selbst wenn ihr jetzt nicht ausschaltet und die Serie noch nicht kennt, ich kann es nicht beurteilen, wie es ist, wenn man gar nichts weiß. Aber zumindest, ich fand das immer noch sehr sehenswert. Also, aber letzte Warnung.
So,
jetzt.
Lass uns ganz kurz, weil wir eben jetzt gerade schon so doll wieder in die erste Folge eingestiegen sind, lass uns ganz kurz über so ein paar filmische Sachen reden. Also genau. Schauspieler, also Deluxe, absolut wundervoll. Ganz tolle Besetzung. Beaker Mott ist Emma Morley und Leo Woodall ist Dexter Mayhew, also die beiden Hauptfiguren. Das ist eine britische Serie und die beiden sind nicht ganz, ganz unbeschriebene Blätter. Sie hat, glaube ich, auch schon in der Serie irgendwie mitgespielt, hatte da irgendwie eine Nebenrolle. Er hatte schon, glaube ich, ein, zwei größere Rollen soweit. Also wie gesagt, nicht ganz unbeschrieben, aber schon beide noch Newcomer. Also sie ist, glaube ich, 27 und er ist 29 oder irgendwie so. Genau.
Und das ist nicht ganz unwesentlich, weil diese Geschichte quasi einen Zeitrahmen von 20 Jahren ungefähr umfasst, was finde ich ehrlich gesagt auch sagenhaft gemacht ist. Also ich habe ihnen zu jedem Zeitpunkt ihr Alter abgenommen. Also wirklich, und auch gerade hinten raus, wo sie ja dann quasi knapp 20 Jahre älter sind. Also es ist, finde ich, von der Maske und Kostüm und wie sie aussehen. Also es ist jetzt nicht so, dass die auf alt geschminkt sind, aber also es ist einfach super gut. Er wirkt hinten raus auch irgendwie ein bisschen fülliger. Also es ist fantastisch. Aber auch die Nebenrollen sind ganz wundervoll besetzt, finde ich.
Absolut.
Also ihre Mitbewohnerin Tilly, die wir immer mal wieder treffen, das ist so eine lebenslustige. Iron ist, finde ich, auch ganz, also egal, kommen wir vielleicht dann noch bei den einzelnen Punkten zu. Aber es ist wirklich super gut besetzt, kann
auch
man
sein,
ja anders sagen.
Auch seine Mutter, ich liebe seine Mutter. Oh, auch ja. Dexters Mutter ist auch unglaublich gut. Ganz, 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 ja, so toll. So eine schöne Frau und aber auch so toll. Ja.
Und so viel, die hat so viel Leichtigkeit und so viel Ernst zur gleichen Zeit. Das ist
bei seiner Mutter habe ich so gedacht, ja, so möchte ich auch sein, wenn ich ihr Alter habe. So möchte ich dann sein. Ja.
Ja.
Die Idee, also nee, wir wollten noch ein bisschen über das Filmische reden, noch ganz kurz. Du hast es, oder wir haben schon gesagt, SchauspielerInnen bis aufs Kleinste sehr, sehr toll, fast alle mega toll besetzt. Ich bin ja auch immer, ich komme ja immer mit meinem Soundtrack so und ich finde den Soundtrack unglaublich gut. Ich habe mich so in den Soundtrack verliebt. Ich habe in einigen Kritiken gelesen, dass so die meinten so, ja, der ist halt einfach fast schon ein bisschen zu drüber, aber ich finde es gar nicht. Ich finde es sehr on point, sehr, sehr passend und also wie häufig ich allein wegen der passenden Musik zum passenden Zeitpunkt irgendwie dann Tränen in den Augen hatte, war war tatsächlich unglaublich. Und was eben über die Musik auch gut funktioniert, wir haben es schon gesagt, wir starten 1988 und die Serie überspannt einen Rahmen von ungefähr 20 Jahren. 20 genau. Jahren? Ja, 20 Jahren, genau. Und natürlich ist es dann eben auch die entsprechende Musik. Also die Musik überspannt auch den Rahmen von diesen 20 Jahren. Also wir gehen komplett durch die 90er durch und haben da eben dann auch die Musik der 90er. Und da bin ich immer sehr großer Fan davon, wenn man das irgendwie in der Serie spürt und man merkt, dass es nicht gewollt ist, sondern dass es wirklich sorgfältig und gut gemacht ist. Ich erinnere mich an eine Szene, zum Beispiel auch in den, ja, das ist auch in der ersten Episode direkt, wo Dexter eben seine Eltern anruft, um zu sagen, hey, holt mich später ab. Und dann nimmt er dieses Burger-Telefon in die Hand. Emma hat einfach dieses Burger-Telefon, also es mögen einige hoffentlich noch kennen, ich kenne es noch. Also ein Telefon, das aussieht wie ein Burger und dann kann man so sozusagen den oberen Bann aufklappen und hat dann so ein Burger-Telefon in der Hand.
Das ist so 80er, absolut. So geil. Und übrigens, was die Songs angeht, es gab mehrere Songs, die ich dann, wo ich dann auf Pause gestellt habe, kurz bei Spotify geguckt habe und die mir in meine Playlist geschoben habe. So gut ist der Soundtrack, will ich nur sagen. Also.
Same, ich auch, tatsächlich ich auch einige. Und vielleicht reden wir nachher noch über unsere Lieblingsszenen. Bei mir hat meine Lieblingsszene nämlich tatsächlich auch was mit dem entsprechenden Lied zu tun und die habe ich, glaube ich, jetzt auch schon 3 bis 4 Mal mir nochmal angeguckt, die Szene. Genau, lass uns was zum Konzept der Serie sagen. Wir haben es schon so ein bisschen angerissen. Die Serie überspannt 20 Jahre und jetzt nicht einfach so in jeder Folge irgendwie reißt man ein Jahr oder sowas ab, sondern wir haben es schon gesagt, wir starten
Zwei an einem Tag,
genau. Wir starten 15. Juli 1988 und genau das ist das, was passiert in den nächsten 14 Episoden. Wir blicken immer genau an diesem Tag, am 14. Juli, dann 1989, dann 1990, auf die Leben von diesen beiden, auf die Leben von Emma und Dexter. Und ja, genau, behalten die so ein bisschen im Auge, so sage ich mal so. Also wir haben dann nur einen Blick auf diesen einzelnen Tag und natürlich wird ein bisschen erzählt was oder so ein bisschen über die Bande erzählt, was in dem Jahr davor schon auch passiert ist. Natürlich bekommt man es trotzdem irgendwie so ein bisschen mit, aber die Serie versucht nicht alles aufzuholen, was in dem Jahr passiert ist. Und das ist irgendwie so der Clou auch an dem Buch, dass es wirklich nur dieser Tag ist und eben dadurch ganz viel auch bei dem Zuschauer oder bei der Zuschauerin bleibt. Wenn ich das sehe, dass ich mir dann vorstellen kann, wie Dexter nach seinem Uni-Abschluss einfach ein halbes Jahr in Rom war und da zum Beispiel gelebt habe und sehe dann Emma und habe dann so ein bisschen so einen Blick davon, was Emma eigentlich vielleicht gemacht haben könnte im letzten Jahr. Und genau, das ist ja, so ein bisschen.
Und du kriegst quasi, du hast das über Bande genannt, immer dann so in irgendwelchen Nebensätzen erzählt einer dann irgendwas, wo du aus der vorherigen Folge weißt, okay, irgendwas steht an, ne, keine Ahnung, das Schicksal der Mutter, was sich quasi in der, was das zweiten Folge, also seiner Mutter andeutet, aber nichts gesagt wird, was da wirklich ist, kriegst du dann in der nächsten oder sogar erst übernächsten Folge quasi, also darüber mit, wie es ihm geht und so. Und das finde ich erzählerisch ganz wundervoll, weil du kriegst schon eine Menge mit, aber es ist eben auf diesen einen Tag beschränkt. Und das ist jetzt auch kein Tag, an dem die sich ständig treffen, so nach dem Motto, immer an diesem Tag treffen wir uns da und da, gar nicht. Sondern du hast dann, also das kann man dazu sagen, die beide verbindet dann eine Art Freundschaft erstmal und so weiter. Und die sehen sich dann auch ab und zu mal. Aber es gibt dann auch mal Folgen, wo du quasi nur bei ihm bist und mal nur bei ihr. Und du den anderen dann nur durch einen Telefonanruf kurz siehst oder so. Und ich finde, das ist so wundervoll gemacht, weil du einfach diesen Blick auf diesen einen Tag nur hast. Und das eben über 20 Jahre. Also, das ist, da entsteht irgendwie auch eine Verbindung zu den beiden, die anders ist, als wenn du das jetzt 20 Jahre im Schnelldurchlauf erzählen würdest oder so. Also, finde ich schon wirklich ganz, ganz, ganz groß.
Absolut. Ich hätte da eine super Überleitung, außer du möchtest noch was zu irgendwelchen filmischen Sachen gerade kurz sagen.
Ja, vielleicht noch die eine Sache, was ich ganz spannend finde. Jetzt könnte man ja sagen, 20 Jahre, übrigens 88, da habe ich Abi gemacht. Von daher zwar noch ein, also 2-3 Jahre jünger als die beiden sind, aber trotzdem irgendwie, da habe ich meinen Schulabschluss gemacht. Ne? Also das, deswegen hat mich das irgendwie natürlich auch nochmal anders berührt. Aber jetzt könnte man denken, oh, da wird ganz viel Zeitgeschichte gezeigt oder so. Das ist aber gar nicht so. Du kriegst ein bisschen was über die Musik mit und du kriegst ein bisschen was ab und zu gibt's mal einen Fernseher, der irgendwo läuft, wo du ein kleines bisschen was Aktuelles siehst. Aber ansonsten, es geht überhaupt nicht um Politik oder um Gesellschaftsentwicklung. Ein bisschen die Mode merkst du, ne, wie sich Dinge ändern und so. Das haben die auch echt schön gemacht.
Absolut.
Aber der Fokus ist einfach nicht auf, oh, 20 Jahre Zeitgeschichte, sondern auf zwei Menschen.
Auf zwei Menschen, genau, und deren Alltag und das, was sozusagen im Alltag sich verändert, das bekommt man mit. Also was man dann natürlich mitbekommt, am Anfang hat sie das Cheeseburger-Telefon, das Burger-Telefon und irgendwann gibt's dann die ersten Handys und die ersten Nokias, die dann irgendwie sehr groß sind und dann hat Dexter halt die erste Handynummer mal und dann, also das wird dann natürlich thematisiert, weil das eine Form und eine Art und Weise ist von den beiden, wie sie in Kontakt bleiben können.
Ja.
Genau. Gut, dann würde ich jetzt aber mal einen kleinen Schwenk machen und zwar mit einem Zitat von ihr. Ich glaube, es wird irgendwann in der Serie, werden sie gefragt, was sie verbindet oder wie sie sich kennengelernt haben oder so oder was sie ausmacht als FreundInnen. Und da sagt sie sowas wie, wir sind zusammen aufgewachsen oder wir sind zusammen groß geworden.
Ja.
Und das ist ein Aspekt, den du gerade eben schon auch so ein bisschen angesprochen hast, dieses zusammen groß werden. Also sie nach dieser ersten Episode, nach diesem ersten Folge, wo sie dann eben auch knutschen und ein bisschen beide auch ein bisschen verliebt oder einen Crush aufeinander haben, entwickelt sich
aber
dann,
nicht zusammenfinden?
Genau, entwickelt sich dann irgendwie doch erstmal eine Freundschaft. In der zweiten Episode sehen wir als erstes, wie Dexter in Rom mit einer Sprachschülerin da das Bett teilt zum Beispiel. Mhm. Genau, also es entwickelt sich dann irgendwie doch erstmal eine Freundschaft. Und diese Freundschaft begleiten wir eben über diese 20 Jahre. Und wie gesagt, sie sagt dann irgendwann, wir sind zusammen groß geworden, weil in diesen Blicken auf deren Leben, jeweils am 15. Juli, bekommt man doch schon auch sehr, sehr immer einen Einblick da rein, wie es eigentlich gerade um das Seelenleben der Figuren steht. Das ist nicht einfach nur so, die machen irgendwas, sondern man merkt, sind die gerade am Struggeln. Emma ist zum Beispiel in so einer Schauspielgruppe und man merkt eigentlich von Anfang an, oh, das ist hier alles nichts Halbes und nichts Ganzes, Emma. So. Mhm. Und sie merkt das auch. Und über diese 14 Episoden und diese 20 Jahre schaut man den beiden dabei zu, wie sie irgendwie auch aneinander wachsen und wie auch diese Freundschaft wächst und sich verändert. Und trotzdem irgendwie, ja, sie irgendwie so dazulernen und auch herausfinden, wer sie jeweils für sich sind, aber auch wer sie jeweils in dieser Beziehung miteinander sind.
Ja.
Und das finde ich tatsächlich einfach wunderschön.
Ja, und du merkst, jeder hat eben so seine Struggles und seine Kämpfe und ich finde hier die Rolle von Dexter ganz, ganz schön gezeichnet, weil er eben, wie ich am Anfang beschrieben habe, so ein Lebemann ist und dem auch eigentlich alles zufällt. Und er fängt dann irgendwie so einen Job an als Videomoderator, also irgendwie sowas
so MTV-mäßiges. Ja, absolut.
Genau, und ist da auch gleich relativ erfolgreich, ne, hier die coolen Sprüche in die Kamera rein und so. Und du merkst aber, dass der leidet komplett, haben wir neulich auch mal drüber gesprochen, unter dem Imposter-Syndrom. Mhm. Der weiß nicht, ob er das wirklich kann. Und er glaubt das irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Und sobald eine Kritik kommt, trifft ihn das ins Mark. Er trinkt gerne viel und trinkt dann auch zu viel. Und du merkst, er schlittert so immer weiter, erst in den Erfolg und dann aus dem Erfolg heraus über die Jahre, weil er es einfach nicht, weil er nicht wirklich Selbstvertrauen hat und weil er nicht wirklich glaubt, dass er das kann und weil er sich eben auch dann durch seinen Alkoholkonsum eine Menge Dinge irgendwie verbaut und so. Und ich finde, also wie dieser Typ das spielt, also diese diese Entwicklung, die ja relativ nuanciert ist, weil du immer ja ein Jahr weiterspringst, also das ist schon herzergreifend, finde ich. Weil er immer noch der Dandy ist und gleichzeitig so eine immer mehr bricht als Persönlichkeit. Ja. Und da spielt er, finde ich, sensationell und dann sich auch zu so einem Arschloch entwickelt. Und auch das spielt er sensationell. So zu so einem koksenden Arschloch irgendwie, der dann auch dabei auch Emma verliert als Freundin und die dann irgendwie ein paar Jahre lang quasi nichts mehr miteinander zu tun haben, weil er sich unmöglich verhält. Ja, und bei ihr ist das nicht ganz so dramatisch, aber ich finde auch wunderschön gezeigt, weil sie ist ja die ordentlichere von beiden. Sie ist ja die Dinge angeht, die auch lernen muss und die auch noch nicht genau weiß, wer sie ist. Ne? Also wir reden hier insgesamt natürlich über eine Coming-of-Age-Geschichte. Wirklich erwachsen werden. Und zwar, das Schöne finde ich, nur kurze Fußnote, man hat ja oft solche Coming-of-Age-Geschichten, die in der Jugend spielen. Und dann wird jemand, und dann werden diese Kinder erwachsen. Aber ich würde für mein Leben immer sagen, naja, so richtig erwachsen geworden bin ich irgendwie, als ich Kinder bekommen habe. Und ich würde sagen, so zwischen 30 und 40. und das passt einfach auch hier, weil du diesen Zeitraum, diesen langen Zeitraum hast, wo du den beiden bei ihrer Entwicklung zuschauen kannst. Genau. Und wie gesagt, die nuanciert dabei bei ihr und trotzdem auch ganz viele persönliche Fragen und Struggles, die einfach ganz toll in Szene gesetzt sind. Und gerade durch diesen punktuellen Blick, ne, gerade dadurch, dass du meinetwegen ihre Affäre, die sie dann später mit ihrem Schulleiter hast, dass du die nicht über zig Folgen siehst, wie die jetzt ein halbes Jahr geht und bla bla, sondern bupp, ein Tag. Und aus der Begegnung weißt du, was vorher war. Und du weißt auch dann hinterher, als der dann gar nicht mehr auftaucht, du kannst dir genau vorstellen, wie das geendet ist, weil du sie inzwischen relativ gut kennst. Und das finde ich einfach, also das hat mich so berührt irgendwie, weil so einen Blick in das Leben von Menschen hat man ja eigentlich nicht.
Das stimmt.
So ein Vogelblick, ne?
Das stimmt. Und auch jetzt so, weil du das nochmal gesagt hast, ich würde das auch unterstreichen. So dieses Erwachsenwerden, Coming of Age, ist irgendwie für mich auch tatsächlich eher so gefühlt also sehr parallel zu den beiden. Von 20 bis 30 habe ich auch noch ganz viel einfach irgendwie gemacht, ohne Sinn und Verstand gefühlt.
Genau. Ja.
Und jetzt irgendwie, ich bin 34 und so von 30 bis 40 kommt so der Nachklapp an Erfahrung und so ein Gefühl von so, okay, wo geht's hin, was ist gut, was ist nicht gut und wie treffe ich vernünftige und auch vernunftbasierte Entscheidungen und auch bewusste Entscheidungen eben für mein Leben. Und da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, weil das irgendwie so eigentlich die Phase ist, die da bei den beiden dargestellt wird und uns in dem Film gezeigt wird. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, das haben wir in Bezug auf die erste Folge schon gesagt, es nimmt nicht immer die Wendung, die man denkt. Und dann passiert noch was und dann denkst du, ja gut, es ist doch eine Romanze, kommen die jetzt irgendwie nochmal zusammen, und jetzt sind wir auf jeden Fall im Spoilerbereich drin, dann heiratet Dexter zum Beispiel auf einmal.
Und war eine echt, echt tolle und auch super sympathische Frau. Also,
ja,
ne,
absolut.
Wo du eigentlich denkst, boah, alles richtig gemacht, ne? Sozusagen, du merkst, sein Leben läuft ja nicht so, wie er sich das vorgestellt hat und jetzt findet er diese tolle Frau.
Ja.
Und du denkst eigentlich, ja, jetzt könnte man sich auch für ihn freuen irgendwie.
Voll, absolut.
Und es ist auch so, also erstmal.
So, und genau, er heiratet dann irgendwie die tolle Frau und die ist auch noch schwanger und irgendwie, also ihre Familie ist scheiße, aber das lassen wir mal beiseite.
Ja, genau.
Genau, und davor, finde ich, hatte ich zumindest so einen Moment, wo ich so gedacht habe, oh, jetzt hat er sich langsam gefangen wieder, jetzt kann doch mal irgendwie so. Und nein, dann heiratet er halt so, dann treffen die sich wieder und dann heiratet er. Und so... Ich finde das schön realistisch. Ich habe in einer Rezension oder in einer Kritik irgendwo darüber gelesen, dass das irgendwie so sehr realistisch ist im Hinblick darauf, dass viele von uns ja irgendwie so in dieser Zeit von 20 bis 30 oder in Studienzeiten oder so irgendwie mal so eine Person hatten, wo man so gedacht hat, falsches Timing. Hm. Und vielleicht hätte es besseres Timing gegeben oder vielleicht in 2 Jahren oder in 3 Jahren, wenn es dann irgendwie passt. Und insofern ist es auch ein total schöner Moment, wo man sich so sehr mit den beiden identifizieren kann, weil die sich ja auch irgendwie immer wieder verpassen so ein bisschen. Man denkt dann, oh, jetzt können die doch mal zusammenfinden und dann, wie gesagt, heiratet er oder sie hat die Affäre oder hat dann irgendwie auf einmal auch einen Partner und dann reden die auch ein paar Jahre mal nicht miteinander. Und so diese Person, wo man so denkt, oh, schlechtes Timing und wenn es besseres Timing gewesen wäre, vielleicht wäre das was geworden. Also ich meine, da kennt ja auch jeder das Gefühl. Jeder hat irgendwie gefühlt so einen Menschen, wo man dachte, hey, die Person, wenn wir irgendwie besseres Timing gehabt hätten. Das finde ich auch zum Beispiel total schön.
Ja, und das Schöne ist halt, ich meine, wir kennen das aus unserem Leben auch, dann verliert man sich halt dann tatsächlich auch aus den Augen und trifft sich nicht mehr wieder. So, ne?
Ja.
Aber die beiden treffen sich dann doch irgendwie immer wieder. Und selbst wenn sie irgendwie 2, 3 Jahre nichts miteinander zu tun hatten, weil er sie echt total mies behandelt hat und so. Irgendwie, dann treffen sie sich an der Hochzeit ihrer Freundin wieder und dann, ne, und du merkst, sie kommen wieder zueinander irgendwie, halt nur auf einer platonischen Ebene, aber, also, das ist natürlich die schöne Fantasie, ne,
ja.
die schöne Fantasie dieser Serie, die es auch wahrscheinlich im wahren Leben bei dem einen oder anderen gibt, aber wir kennen ja eben auch die Geschichten, wo du immer denkst, was ist eigentlich aus der geworden?
Mhm.
Schade, dass ich die nie wieder getroffen habe.
Absolut.
Das, genau wie du sagst, so verpasster Moment oder keine Ahnung, aber hier die Freundschaft überdauert dann doch so einiges und du merkst aber auch, und du merkst ja auch, dass die ja echt viel Geschichte miteinander haben, obwohl wir immer nur einen Tag pro Jahr mitkriegen, merkst du, wie viel die einander bedeuten, dann erstmal auf der freundschaftlichen Ebene und so. Und das ist natürlich, finde ich, einfach eine ganz wundervolle Fantasie.
Ja. Und finde ich, was auch besonders ist, die Serie arbeitet nicht mit Rückblenden, also so gar nicht, außer in der allerletzten Folge. Aber sonst halt wirklich überhaupt nicht. Nur in der allerletzten Folge kriegt man mal eine Szene aus deren Freundschaft mit, die früher stattgefunden hat. Aber sonst gibt's das auch wirklich einfach nicht. Das heißt, du wirst dann auch so ein bisschen zum Beispiel, also ich war sehr überrumpelt, als dann klar war, okay, seine Mutter ist gestorben. So, auch Spoiler nochmal, seine Mutter stirbt dann. Und das bekommst du aber auch nicht mit, weil das eben im Laufe dieses Jahres irgendwie passiert. Und im nächsten Jahr ist dann quasi, trifft er dann Emma und verhält sich wie ein Arschloch und ist richtig, richtig scheiße. Und dann in der nächsten Folge denkt man dann so, ach so, okay, seine Mutter ist gestorben. Klar, der ist gerade voll im Trauermodus und kommt einfach gerade überhaupt nicht mehr auf sein Leben klar.
Ja, und ich meine, das ist, finde ich, auch so, man sagt ja immer, woran wächst ein Mensch? An großer Liebe oder an großem Leiden? So. Und hier hast du irgendwie beides, aber ich finde gerade bei Dexter ist dieses große Leiden, also ist dieser Tod seiner Mutter, den du auch in der einen Folge, also nicht ihren Tod siehst, sondern das davor, das ist so, boah, also das ist, glaube ich, eine der Szenen, die mich am meisten berührt hat, weil, kann ich später vielleicht dann auch nochmal sagen, weil die, mein Vater hatte ja, als ich 15 war, einen sehr schweren Schlaganfall und der ist dann zwar nicht gestorben, aber dieses Gefühl mit dieser Krankheit, so wie Dexter auch, komplett überfordert zu sein, ne? Das war dann, mein Vater hat dann noch 15 Jahre durchgehalten, aber er war nicht mehr, er konnte nicht mehr, oder länger sogar, er konnte sich halt nicht mehr richtig bewegen, konnte nicht mehr sprechen und so weiter. Und von daher dieser Moment, als er seine Mutter ins Bett trägt und komplett überfordert ist und einfach nur Alkohol trinkt und sich irgendwie abschießen will. Boah, ich konnte das so gut nachempfinden. Das hat mich natürlich an meine eigene Situation erinnert. Und hier wiederum auch, wenn man dann mein Leben nur an einem Tag sehen würde, dann hättest du vielleicht ähnliche Gefühle, aber es müsste dann auch der richtige Tag sein. Weißt du, und das macht die Serie schon sehr, sehr gut. Also es wirkt nie so in your face, so, oh, jetzt zeigen wir euch diesen Tag. Manchmal wirken die Tage durchaus auch also belanglos quasi. Und trotzdem merkst du, es ist natürlich vom Scriptwriting so ausgewählt, dass das Ganze wichtig ist. So, und was ich eigentlich sagen wollte, dieser dieser lebe Junge, der dann sozusagen an dieser Situation so zerbricht, dass und dann gleichzeitig aber vor die Kamera tritt und irgendwie hier den coolen irgendwas macht. Und du merkst aber gleichzeitig wiederum sich fragt, ob er das überhaupt kann und so weiter und eine totale Verzweiflung hat. Also das spürt man, finde ich sehr. Also großes Leiden, will ich damit sagen, führt ihn erstmal gar nicht dazu, erwachsen zu werden oder viel zu lernen. Aber auf die lange Distanz empfinde ich schon. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Ich finde, er wird auch, wie du sagst, er wird so feiner im Laufe der Serie, so leiser und feiner und auch viel so rücksichtsvoller und freundlicher mit sich selbst.
Auch ein bisschen verantwortungsvoller.
Absolut, absolut verantwortungsvoller. Ja. Und trotzdem, genau, ja, und ich finde auch seine Entwicklung in der Serie finde ich noch einen Tick besser und schöner gezeichnet als ihre. Und auch bei ihm so dieser Prozess von sich komplett zu verlieren, also wirklich sich komplett zu verlieren und nicht hin zu einem super erfolgreichen Menschen, der irgendwie alles auf die Kette kriegt, sondern einfach zu einem Menschen, der es irgendwie wieder hinkriegt, so halbwegs okay bis gut durch sein Leben zu gehen. Also es ist, es wird nicht unrealistisch. Es ist nicht wie das super, super Happy Ending, sowieso nicht, aber das dazu vielleicht nachher. Aber es ist nicht so, dass er scheitert und dann irgendwann wieder der super, super Moderator wird oder dass sein Leben jetzt in dem Sinne dann auf einmal noch, er voll die Karriere macht oder eine Erfolgsgeschichte hat. So, er bekommt dieses Kind und dann merkt man aber relativ schnell, dass die Ehe irgendwie auch nicht so wirklich funktioniert. Die beiden sind lange noch befreundet und die kommen gut miteinander aus, aber das ist irgendwie, es passt nicht. Und am Anfang
die sind auch von diesem Kind, was sie beide ganz doll lieben, auch komplett überfordert.
Ich wollte es gerade sagen, er ist absolut überfordert als Vater. Er weiß nicht so genau, was er mit seiner Tochter, die er dann hat, machen soll. Und er braucht absolut Zeit, sich mit irgendwie diesem Kind zu arrangieren und sagen, so, ey, ich bin Vater und ich habe dieses Kind und ich habe Verantwortung und ich muss mich mit diesem Kind auch irgendwie beschäftigen. Und das lernt er aber auch. Und man bekommt dann eben auch mit, wie sie total Angst um das Kind hat, weil sie nicht genau weiß, wie er als Vater funktioniert. Und
ob er vertrauenswürdig ist, ne?
Genau.
Ob er sich betrinkt oder sonst wie, ne?
Absolut, genau. Weil sie natürlich auch merkt, dass er überfordert damit. Also es ist nicht so, dass auf einmal bei ihm alles gut wäre. Und er hört auch nicht grundsätzlich auf zu trinken. Er trinkt viel, viel weniger. Und ich glaube, er hat auch seine Phasen, wo er gar nicht mehr trinkt. Aber er hat dann auch immer wieder Phasen, wo er dann wieder mehr trinkt. Und ich glaube, deswegen imponiert mir seine Entwicklung so, weil ich nicht das Gefühl habe, da wird jemand vom Sunny Boy und stürzt ab und wird dann irgendwie wieder, schafft's dann irgendwie wieder super gut, sondern es ist so, er ist der Sunny Boy, everybody's darling, stürzt komplett ab und ist jetzt so, dass er irgendwie auf den Füßen ist, so langsam wieder. Aber auch mehr nicht.
ja, genau. Und darin hat er aber so eine schöne Menschlichkeit, finde ich. Also das, ich meine, wenn man das so eben vom Sunny Boy zum Penner zum Millionär, so, ne, wenn das die Erzählung wäre, ja, dann es hätte wahrscheinlich auch was oder so. Aber so ist es genau wie du sagst. Das hat sowas Realistisches, sowas Echtes, sowas, was du der Serie einfach abkaufst. Yep, ich glaube euch diese Entwicklung dieses Charakters und ich feiere das, dass ihr nicht den Sprung nach oben macht, sondern ihn ein Stück weit in einem geordneteren Mittelmaß Halt finden lasst. So, das ist, da denke ich irgendwie, ja, so ist das vorstellbar, ne? Und weiß nicht, mich berühren immer Geschichten, wo ich das Gefühl habe, ja, die könnte so tatsächlich passieren. Das ist nicht überzeichnet. Das ist nicht.
Voll.
Und das machen die sehr, 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 sehr gut. Und bei ihr aber.
Bei ihr auch. Bei ihr auch. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt ganz viel über Dex gesprochen, aber ich bin auch schon sehr verliebt in Dexter. Ist auch einfach eine tolle Rolle. Aber das machen sie bei ihr auch. Sie hat ja am Anfang irgendwie noch so sehr hehre Ambitionen und will irgendwie zumindest ihre Welt ein bisschen verändern und will Schriftstellerin werden. Und man denkt so, ja, eigentlich möchtest du irgendwie ja Feministin der ersten Reihe sein und möchtest irgendwie die Welt mit deinem Schreiben verändern. Und wie gesagt, sie wird dann Lehrerin und hat dann irgendwie, arbeitet dann mit Kindern und hat dann auch mal ein Stück geschrieben für die Kinder und schreibt dann auch irgendwann noch ein Buch, aber es ist auch ein Kinderbuch. Es ist irgendwie so ein schönes Kinder- und Jugendbuch und so sehr, ja, sehr auch von diesen Wünschen und Träumen, die man so hat, wenn man irgendwie so 20 ist und hin zu so einer realistischen Lebensentwicklung und zu so einem Menschen, so einem Durchschnittsmenschen in London, da dann eben mit Mitte 40 ungefähr. Und
ja, und das könnte man vielleicht nochmal so sagen. Ich finde, diese Serie feiert nicht das Durchschnittliche. Das wäre falsch ausgedrückt. Aber sie würdigt ganz normale Menschen.
Mhm,
und
absolut.
Ganz normale Menschen mit ihren ganz normalen Struggles und auch mal extremeren Struggles, aber die dann eben jetzt auch nicht englischer Premierminister werden oder irgendwas, sondern quasi ja schon ein relativ normales bürgerliches Leben führen. Ja. Aber ich finde das irgendwie gut, weil du sozusagen, weil dadurch kriegen die so eine Nähe. Also die, ne, es ist dann nicht irgendwie, oh ja, ja, und jetzt natürlich macht er die Politikkarriere oder wird zum Unternehmer des Jahres von sonst wie, weißt du, irgendwie so. Und sie schreibt den Erfolgsroman schlechthin, sondern es hat so was.
Es ist sehr verhältnismäßig. Ja. Ja. Alltäglich, ja. Und so sehr verhältnismäßig einfach, absolut. Habe ich jetzt gerade noch mal an die Szene gedacht. Er besucht dann seine Frau, als er geheiratet hat. Er besucht dann ja die Familie, wo ich gerade schon gesagt habe, die ist einfach ganz schlimm. Und und er kommt ja schon auch aus gehobenen Verhältnissen. Und dann wird es aber auch wieder so relativiert, weil einfach ihre Familie noch mal ganz anderes Level ist. So irgendwie sozusagen englischer Adel so ein bisschen. Und da wird sein Aufwachsen und seine Familienverhältnisse werden dann auch nochmal relativiert, so. Und auch später, das können wir jetzt auch erzählen, er hat dann so ein kleines Café und er kann sich das Café kaufen, weil er von seiner Mutter geerbt hat. Jetzt auch nicht mehr oder nicht viel mehr. Und man weiß auch, dass das ein bisschen was gekostet haben wird, aber der hat jetzt nicht seine 3 Millionen Pfund geerbt, sondern der hat eben so viel geerbt, dass er sich einen kleinen Laden kaufen kann, so. Also dieses Alltägliche und das Verhältnismäßige sozusagen, das zeichnet die Serie sehr, sehr fein und sehr schön und verbindet das mit ganz viel Gefühl und liebevollem Blick auf diese beiden Personen.
Ja, und eine der Grundfragen der Serie ist ja, wer bin ich eigentlich?
Mhm. Ne?
Und zwar beide. Beide finden das über die Serie heraus. Und es dauert ganz schön lang und es braucht Rückschläge. Und ja, jeder hat eine gewisse Ahnung und trotzdem ist so in den 20ern und so ist es ja auch. Also ich erinnere
keine
dich.
Ahnung.
Ja,
ne,
erinnere dich. In den 20ern machst du dein Zeug und du keine Ahnung. Ich habe vor Hunderten von Menschen auf der Bühne gestanden und Witze gemacht und die haben gelacht und alles Mögliche. Und du könntest sagen, ja, wow, da wusste der Jay ja hundertprozentig, wer er ist. Null. Ich hatte so eine Panik vor dem Leben und so auch genau diese Imposter-Syndrom-Kiste mich immer fragend, kann ich das eigentlich, was ich hier mache, so Robbie Williams-mäßig, also ich war ja nie auf dem Level, aber trotzdem, ne, man fragt sich ja, wie kann es sein, dass ein Robbie Williams vor 100.000 Leuten auftritt und dabei denkt, er ist der größte Versager, so, ne, und dieser Film, diese Serie zeigt das ein bisschen auf einer alltäglicheren Ebene, die ich aber so gut nachvollziehen konnte, weil ich, wie gesagt, in meinen 20ern, also ich würde sagen, Mitte der 30er habe ich angefangen, eine Ahnung zu bekommen, wer ich bin. Und das zeigt die Serie, finde ich, auch nicht eine komplette Neuerfindung, sondern schon ein Anschluss an dem, der du schon 1988 warst. Und trotzdem braucht es diese Entwicklung, um irgendwie auch einen, und diese Zeit und diese Beziehungen zu anderen, die dir auch Dinge spiegeln, wo du dann ein bisschen mehr den Griff drauf bekommst, okay, also anscheinend bin ich so jemand. Anscheinend ticke ich so. Anscheinend brauche ich das und das. Anscheinend kann ich dieses und jenes.
Die Serie zeigt total schön charakterliche Entwicklung einfach. Ja. Also so charakterliche Entwicklung hin zu dem, wie du sagst, anscheinend brauche ich das oder oder anscheinend funktioniert auch das nicht für mich. Anscheinend ist das irgendwie eine Entwicklung, die ich genommen habe. Habe ich einmal gemacht, reicht auch so ungefähr. Ist jetzt ist auch gut dann so. Irgendwie so diese Reflexionsfähigkeit zu erkennen, was gut ist und was nicht gut ist. Und nicht im Sinne von gut und nicht gut, sondern gut und nicht gut für einen selbst oder für die Person, für den Charakter, für den Menschen, der man eben zu dem Zeitpunkt ist.
Ja.
Und ja, und, nur noch
um noch rauszufinden, was man tatsächlich kann.
Ja.
Weißt du, das ist ja auch, finde ich, so, oder eben wie man tickt. In den 20ern machst du ja einfach irgendwie und manche Dinge funktionieren, andere nicht und du weißt aber auch nicht so genau, warum die einen funktionieren und die anderen nicht und bis du irgendwie so eine Ahnung von der Person kriegst, die in dir drinne steckt, die du bist, obwohl du dich ja nun keine Ahnung, 25 Jahre lang kennst. Und auch hier wieder finde ich, da ist diese Vogelperspektive, dieser Blick auf diesen einen Tag total hilfreich, um nicht weggeschwemmt zu werden von 355 64. anderen Tagen.
Ja.
Nee, wie viel haben wir?
365, also 364
genau.
andere.
Genau, 364 anderen Tagen sozusagen.
Genau.
Wie gesagt, so ein Gefühl für sich selber zu kriegen, ist gar nicht so leicht im Leben, finde ich. Und das zeigt die Serie so ehrlich und so echt und so, absolut, und so freundlich auch.
Ja.
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 So barmherzig. Mit den Figuren.
Ja, ja, das stimmt. Ja, finde ich schön. Ich gucke gerade auf die Uhr.
Wir müssen wohl über das Ende reden, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich gucke auf die Uhr und ich möchte auf jeden Fall noch über unsere Lieblingsszenen oder Momente sprechen. Und auf jeden Fall müssen wir müssen über das Ende reden.
Wir müssen über das Ende reden. Ey.
Aber vielleicht reden wir erst über das, was dem Ende vorausgeht. Also.
Genau.
Sie kriegen sich.
Irgendwann.
Und das war auch ein Moment, in dem ich wieder richtig doll geheult habe. Irgendwann, Emma schreibt dann ja doch und sie ist dann in Paris und hat dann irgendwie so ein Stipendium oder kann dann in Paris sein und schreibt dann. Und das ist, glaube ich, schon zu so einem Zeitpunkt, wo Dexter sich schon so gefangen hat. Wo Dexter irgendwie zwar noch nicht weiß genau, wo er hin will, aber er hat das ganz Schlimme hinter sich gelassen sozusagen. Die Scheidung ist gerade durch und wo man so sagen kann, so hey, bei dem ist jetzt gerade ein Abschnitt zu Ende. So. Und er fährt zu Emma und eigentlich möchte er nur darüber reden, was passiert ist, weil die beiden wohl ein paar Monate vorher ja mal was miteinander hatten. So.
Eine Nacht.
Ja. Eine Nacht, genau.
Die wir nicht gesehen haben.
Die wir nicht gesehen haben, genau. Und ja, er möchte das mit ihr klären und ist dann in Paris. Und es ist irgendwie, es ist schief und irgendwann sagt sie ihm dann, hey, sie hat einen Freund und du schläfst heute Nacht alleine in meiner Wohnung, weil ich bei Jean-Pierre oder wie auch immer er heißt schlafe und genau. Und das war so ein Moment, wo bei mir schon wieder innerlich alles zusammengebrochen ist. Ja,
ich auch. Nicht schon wieder.
Absolut. Und sie geht dann und sie stellt ihm dann auch noch ihren Freund vor und geht dann aus ihrer Wohnung und lässt
ihn
dann.
Und es ist auch so netter, ne?
Es ist so netter.
Es ist kein Arschloch, sondern echt so ein ganz interessierter und Franzose, der also wo du echt denkst, ja, den gönne ich dir sogar. Also.
Absolut. Und dann geht sie mit ihrem Freund aus der Wohnung, weil Dexter dann natürlich sagt so, hey, nee, macht euch einen schönen Abend, ich bleib alleine hier. Und dann gehen sie aus der Wohnung und ich glaube, ich habe instant wieder angefangen zu weinen und war wieder so, oh nee, ernsthaft, oh Gott. Und er geht dann in die Dusche und dann läuft auch noch irgendein so ein trauriges Lied auch noch wieder, so Soundtrack on point und es war ganz schlimm. Naja, aber sie kommt zurück. Sie kommt zurück und das ist glaube ich dann die Folge auch, in der sie sich finden und zueinander finden. Und du merkst aber auch, es harmoniert nicht auf Anhieb immer alles. Die brauchen auch ihre Phasen und ihre Zeit, bis sie dann auch wirklich als Paar zusammenfinden. Und ja, wir begleiten sie dann noch so ein bisschen als Paar zusammen. Dexter kauft dann eben dieses kleine Geschäft und macht da eine kleine Bäckerei auf. Und Emma arbeitet und irgendwie richten die sich so langsam miteinander ein. Und auch da ist es, du erlebst ganz viel Alltägliches von den beiden als Paar und hast trotzdem immer zwischendurch wieder diese Momente, wo du merkst, ja, das ist gut, dass die sich jetzt endlich gefunden haben. Ja. Und das ist irgendwie richtig mit den beiden.
Und es ist auch schön, ne? Also so du hast die Ruhe vor dem Sturm, über den wir noch reden müssen, wo du echt merkst, boah, dieser lange Anmarschweg entfaltet sich jetzt. Und die beiden
haben was voneinander und das bringt in ihr Leben etwas, was sie ohne den anderen nicht hätten. Und das ist auch wirklich schön, obwohl es sehr alltäglich ist, was gezeigt wird. Ja, hat das mir irgendwie nochmal so klar gemacht, wie schön Liebe ist, wenn du sie findest. Ja. Und wenn du einen Partner, eine Partnerin findest, wie schön das ist. Also.
Ja, das stimmt. So, und dann?
Ja.
Möchtest du, soll ich?
Ich wusste ja, was dann passiert.
Ja.
Emma hat dann einen Unfall.
Ja.
Auch den sehen wir auch am 15. Juli. Welches Jahr ist das dann? 2004?
Drei oder vier.
Sowas. Also wir wissen, die beiden haben jetzt ein paar Jährchen miteinander gehabt und dann verunglückt sie tödlich.
Tödlich, genau.
Ja. Und das ist wie ein Schlag in die Magengegend, ey.
Genau. Wir sehen das als ZuschauerInnen und sie wollen sich eigentlich gerade eine Wohnung angucken. Dexter wartet auf sie. Sie ist mit dem Fahrrad unterwegs und er wartet vor einer Wohnung, die sie sich angucken wollen zusammen. Und dann, ich glaube, in der Folge passiert gar nicht mehr so viel. Und
Dann ist Ablende. Und, genau. Und du siehst sie noch quasi auf der Straße liegen und du denkst ja, jetzt der Krankenwagen und komm jetzt, ne, so. Ja. Und dann wird ihr Blick starr und du merkst, ach, okay.
Nee.
Und dann Ablende.
Ja.
Folge zu Ende.
Genau.
Und dann sehen wir Dexter ein Jahr später.
Und dann sehen wir Dexter ein Jahr später und Dexter hat der Schauspieler des Dexter, Leo Woodall, hat die Aufgabe bekommen, noch einmal durch dieses Martyrium, was er schon erlebt hat, vermutlich als seine Mutter gestorben ist, nochmal da durchzugehen und wir erleben ihn nochmal ganz, ganz unten.
Ja. Meine Güte, totaler Absturz und du.
Absolut.
Ja, und du hast ich habe so gedacht, meine Güte, was würde ich tun, wenn meine Frau jetzt sterben würde? Und gerade weil man diesen Menschen durch dick und dünn gefolgt ist in dieser Serie, bis daher schon und durch eine Menge dünn.
Ja.
Und man eigentlich denken würde, so jetzt soll's man nur noch bergauf gehen. Nimmt einen das nochmal umso mehr mit, finde ich. Also das ist einfach auch so realistisch. Das ist so echt, ja, wie er komplett abstürzt.
Ja.
Und du merkst einfach, wie sozusagen ein ganz wichtiger Halt seines Lebens. Also auch hier könnte man jetzt mal so aus der Vogelperspektive sagen, ja, natürlich hat er sich an Emma geklammert und die hat ihm eine Art von Halt gegeben, den er ohne sie nicht hatte, den er jetzt erst ganz mühsam sich wieder neu erarbeiten muss irgendwie, ja. Also in dieser Situation wieder auf Füße zu kommen. Aber irgendwie dachte ich auch so, ja, meine Güte, so sind wir Menschen halt. Also wir hängen uns an andere Menschen und wenn die nicht mehr da sind, sind wir verloren.
Absolut.
Ja.
Und ja, wir begleiten Dexter dann noch 3 Jahre so ein bisschen und ja, sehen dann, wie sein Leben ohne Emma weitergeht. Und es gibt so eine ganz schöne Szene, wo er mit seinem Vater spricht und wo sie so darüber reden. Oder ich glaube, Dexter fragt auch so, wie machst du das? Oder wie kann man jemals damit leben? Oder was soll ich tun? Ich glaube, er fragt sie, was er tun soll. Und dann sagt der Vater, ja, so, du musst so tun, als wäre sie noch da. Oder du musst quasi für sie mitleben.
Genau.
Und dann sagt er eben zu seinem Vater so, ja, und wie hast du das geschafft? Und dann sagt der Vater so, ja, Genau so. Also, oder. Ja,
er sagt dann, was glaubst du, was ich die letzten 10 Jahre getan habe?
Genau, ja.
Und es bricht einem auch so das Herz, ne? Weil die Mutter von ihm immer auch so eine wundervolle Frau war und der Vater ist am Anfang irgendwie auch so ein stoffliger, komischer Typ irgendwie. Aber der gewinnt auch über die, also ich finde auch die Nebenrollen gewinnen alle über diese Zeit an Gestalt und an Würde und plötzlich ist dieser Vater, der, wo du am Anfang dachtest, meine Güte, was ist das für eine Type, ist dir plötzlich nah und ganz.
Und dann taucht auch nochmal der Ex-Freund von Emma auf und führt dann irgendwie noch ein Gespräch mit Dexter und sagt ihm nochmal, wie scheiße er ihn eigentlich findet, sozusagen, aber auf eine ganz liebevolle Art und Weise.
Ja.
Und ja, genau. Ja, so irgendwie, so geht die Serie dann so zu Ende.
Ja, und es ist aber auch ein Stück weit, und das kann man auch, finde ich, an dieser Stelle nochmal sagen, es ist auch eine Serie über Trauerbewältigung. Mhm. Mhm. Nicht die komplette Bewältigung, würde ich sagen, aber du merkst, dass Dexter, ne, Jahr für Jahr ein bisschen mehr auf die Füße kommt und sich dann wirklich auch als Vater sieht und wirklich in seine Tochter und so in Beziehungen, und du merkst, oh, okay, wir verlassen nicht die Serie, meinetwegen, er lernt eine neue kennen und bla bla bla, all das wird uns nicht vergönnt, aber du kannst es dir vorstellen. Du kannst dir vorstellen, dass es auch ein Leben nach Emma für ihn gibt. Und das finde ich so schön dann wieder. Da muss ich auch so. Da muss ich jetzt schon quasi wieder heulen. Weil das ist so, ich habe ja nun auch meine Trauererfahrung. Und auf die Beine zu kommen, ist echt so schwer, wenn du Wichtiges verloren hast. Und ich finde, auch hier bleibt die Serie sich treu, weil sie das nicht dann so überbügelt. Die serviert dir nichts und trotzdem kannst du den Weg erahnen. Und du siehst, okay, unser Dexter ist auf einem guten Weg. Ja. Mehr nicht, aber auch nicht weniger.
Ja, wie wir es auch schon bei deren Beziehung gesehen haben, diese Charakterzeichnung, dieses, dass man erahnen kann, okay, der schafft es, der entwickelt sich. Und wenn es noch 10 Jahre dauert, dann dauert es noch 10 Jahre und die braucht es dann meinetwegen auch. Aber irgendwas ist so ganz zart und ganz realistisch und alltäglich irgendwie in Bewegung. Und das heißt noch lange nicht, dass es wieder gut wird, sondern dass es einfach nur wird wie.
Ja, genau. Aber zumindest gibt es darin Hoffnung. Ja. So, ne? In dem Jahr nach ihrem Tod, wo er so komplett abstürzt, da denkst du wirklich, ach du Scheiße, das wird nie wieder was.
Das wird nicht.
Wie man ja auch tatsächlich fühlt in solchen Augenblicken selber. Das wird nie wieder was. Und das fühlst du als Zuschauer so mit. Mhm. Und dann kommt das Jahr drauf, wo, ich will gar nicht alles verraten, aber wo einfach Menschen um ihn herum wunderschöne Gesten machen und du merkst, okay, ein ganz kleines bisschen besser ist es und so, ne? Und dann sind wir noch ein Jahr später und so und du merkst, ja, und darin finde ich, ist dann die Schönheit, weil es so eine realistische Hoffnung ist, nicht alles einfach weggebügelt, sondern ja, aber es geht weiter und da kann noch was passieren, da kann noch was kommen. Und das finde ich dann irgendwie auch so schön, also die Serie entlässt uns nicht auf dem Tiefpunkt.
Das stimmt.
Sondern gibt damit, finde ich, auch ein Stück Hoffnung. Deswegen sagte ich, eine Serie über Trauerbewältigung. So?
Ja, und auch ganz viel über Beziehungen. Nicht nur über Liebesbeziehungen, sondern über so die Beziehung zu Eltern, zu FreundInnen, zu auch früheren Beziehungen, die irgendwie uns ein Stück unseres Lebens begleitet haben. Was die auch für Auswirkungen wir auf uns haben und wie Menschen irgendwie aufeinander Einfluss nehmen. Wie gesagt, die Ex-Frau von Dexter, die ist nicht weg. Die bleibt wie in seinem Leben. Natürlich haben
die
gemeinsam.
Ist auch die Mutter seines Kindes.
Genau, natürlich haben die ein gemeinsames Kind, aber trotzdem bleibt sie irgendwie auch als Freundin erhalten und hat immer noch einen starken Einfluss auf ihn. Und so, ja, so, so ganz realistisch, wie irgendwie, wie unsere Leben dann doch irgendwie sehr mit anderen Leben verflochten sind, auf eine sehr realistische und feinfühlige Art und Weise.
Ja, genau.
Ja. So.
Und das ist wirklich wunderschön. Ich habe vorhin ein kleines bisschen gezuckt, als du die Serie als Romanze beschrieben hast, weil ich finde, sie ist tatsächlich wesentlich mehr. Und du sagtest ja dann noch Drama dazu, ja. Und dann habe ich wieder gedacht, ja, okay, so ich wollte mich schon beschweren gerade und dann war auch wieder gut. Weil ja, es geht viel um Romantik und um Liebe, aber es geht doch, finde ich, so viel mehr um Leben und, wie du es gerade sagtest, Beziehungen und all diese feinen Bänder, die man im Leben hat und die einem was geben und was nehmen und aber ohne die man auch nicht denkbar ist. So, und das zeigt die Serie schon sehr, 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 sehr tief, finde ich. Also, genau. Ja.
Voll. Ich möchte gern noch wissen, was so deine Lieblingsszene war.
Ja, was war meine Lieblingsszene? Also, Lieblingsszene ist, wie
oder
gesagt,
Episode oder wie auch immer.
Also ich konnte wahnsinnig viel anfangen mit dem, habe ich ja vorhin schon gesagt, mit dem Moment, wo er komplett von der Krankheit seiner Mutter überfordert ist. Und er versucht sich wacker zu halten, aber setzt alles in den Sand und ist einfach, also, und das fand ich schon sehr echt und realistisch gezeigt. Und dann ruft er Emma an. Und sie geht aber gerade aus der Wohnung raus, weil sie sich mit ihrem zukünftigen Freund trifft, mit dem sie dann an dem Abend auch zusammenkommt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Und er spricht ihr nur auf den Anrufbeantworter.
Immer wieder,
genau. Ja. Und du merkst, wie, und er versucht so beiläufig zu klingeln und irgendwann bricht aber seine Stimme und er sagt, ich hatte echt einen scheiß Tag heute und so weiter. Er hat gerade einen riesen Anschluss von seinem Vater bekommen, weil er sich so beschissen verhalten hat und so weiter. Und du merkst, der ist komplett verloren. Und auch zu Recht, ne? Also ich finde, das ist eben nachvollziehbar. Und er sucht in Emma irgendwie Halt und sie hat halt auch ihr eigenes Leben. Sie ist an diesem Abend nicht für ihn da. Und er kann ja nur auf den Anrufbeantworter sprechen. Und das ist, finde ich, so niederschmetternd und doch auch echt und realistisch. Und wie er sich dann von Telefonat zu Telefonat immer weiter, also was er dann auf den Anrufbeantworter sagt, auch immer mehr verliert quasi so. Das fand ich schon, das ist keine schöne Szene, aber es ist eine sehr, sehr intensive Szene. Also das hat mich sehr berührt. Mal gucken, was du so sagst. Es gibt bestimmt auch noch schönere Momente, die mir nahe gegangen sind.
Bei mir war das gar nicht so ein Moment, wo ich so super geweint habe oder der mir so super nahe gegangen schon, aber es war jetzt nicht so der Moment, wo ich so irgendwie, wie gesagt, voll geheult habe oder so. Das war am Ende, habe ich einfach sehr, sehr viel geweint.
Ich auch.
Meine Lieblingsepisode ist Episode 10 und das ist die Hochzeit, auf der sie sich wieder treffen. Also nachdem sie irgendwie 3 Jahre oder eine Zeit lang keinen Kontakt hatten, treffen sie sich auf der Hochzeit wieder. Und da gibt's so
von ihrer Freundin.
Von ihrer Freundin und natürlich kennt er die Freundin auch und deswegen ist er auch eingeladen. So und da gibt's so ein paar so schöne Momente, weil er ist da und eigentlich sucht er sie schon die ganze Zeit, obwohl er mit seiner Verlobten da ist, die auch schon schwanger ist. Und trotzdem sucht er sie die ganze Zeit. Und sie kommt dann zu spät und sie sieht ihn dann das erste Mal irgendwie unter den Hochzeitsgästen. Und dann sucht er das Gespräch mit ihr. Und dann gibt's irgendwie so einen schönen Moment, wo die beiden zusammen im Labyrinth sind. Die gehen dann spazieren. Er fragt sie dann, ob sie irgendwo reden können zu zweit. Und dann gehen sie im Labyrinth spazieren, sitzen so nebeneinander und sagen sich so, dass sie sich so unglaublich vermisst haben die letzten Jahre und dass es keinen Tag gab, an dem sie nicht aneinander gedacht haben. Und man denkt so, oh, voll die schöne Liebeserklärung, mega. Und jetzt? Und dann sagt er ihr, dass er heiraten wird in 3 Monaten und dass er Vater wird in 4 oder 5 Monaten. Und dann gehen sie raus aus diesem Labyrinth und dann küssen sie sich. So ganz liebevoll und innig und wunderschön. Und dann gehen sie irgendwie auseinander oder die Lippen trennen sich, sie gucken sich an und dann sagen sie so, Freunde, Ja, Freunde. Und ich so, ja. What? What?
Ja, aber ich fand hier auch so schön, weil das war ihrem Charakter sehr ehrlich gegenüber. Mhm. Weil als sie hört, dass er ein Kind kriegt, schaltet sie sofort auf Verantwortung, ne? Weil das ist ihr Typ. Die,
absolut.
Die ist keine Homewreckerin, sondern sie will sich richtig verhalten. Also tritt sie innerlich diesen Schritt wieder zurück und sagt, okay, das ist jetzt für dich over. Das ist vorbei. So, und das fand ich auch sehr, also sehr stimmig, weil es einfach ihrem Charakter entspricht, jetzt nicht hier mit ihm durchzubrennen und wie man das, keine Ahnung, in irgendeiner Schmonzette hätte, so. Sondern es ist sehr realistisch.
Ja, aber das war so meine Lieblingsepisode und auch so mit meine Lieblingsszenen. So viele, viele schöne Szenen auf dieser Hochzeit.
Ja, wirklich schön.
Mhm. Ja.
Ja, es ist, und wie gesagt, auch hier triffst du viele von den Nebencharakteren, die dann später nochmal eine Rolle spielen und vorher mal ganz kurz kamen und so. Also das ist so manche Menschen blinken da immer mal wieder eben so auf und dadurch kriegst du auch ein kleines bisschen was von deren Leben mit. Ja, und das ist irgendwie, also wie gesagt, dieses Konzept ist schon ganz, 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 ganz stark und ganz tolle Idee. Ich habe so noch, das könnte man vielleicht am Schluss auch noch mal ganz kurz sagen, ich musste dabei irgendwie an den schönen Film mit Ethan Hawke und Judy Delphi After the Sunset denken von Linklater, der ist auch schon, keine Ahnung, 20, 30 Jahre alt ist, wo sich zwei Menschen im Zug kennenlernen, ich glaube in Budapest oder so.
Aber es ist doch Before Sunset, oder nicht?
Before Sunset? Ja, also es gibt ja, dann gab es ja noch zwei weitere. Ich dachte nur, aber vielleicht hast du recht, vielleicht heißt der Ursprungsfilm auch Before Sunset. Ich weiß es nicht. Und dann haben die beide Aufenthalt in dieser Stadt und mehr aus Zufall laufen die dann miteinander durch die Stadt und führen quasi anderthalb Stunden lang ein ganz persönliches, tiefes Gespräch übers Leben und über die Liebe und über alles Mögliche. Und auch das ist ein sensationelles Konzept, weil es so ein bisschen Realtime ist und du siehst die ganze Zeit nur reden quasi. Auch wunderschön. Man könnte sagen, die Serie ist der Gegenentwurf, wobei es sich gar nicht feindschaftlich gegenübersteht, sondern es sind so zwei Seiten einer Medaille. Hier hast du anderthalb bis zwei Stunden, die sehr intensiv gezeigt werden und bei dem anderen hast du eben so Schlaglichter über 20 Jahre aus den Leben. So, und beides finde ich sehr, sehr stimmige Ideen, sich der Frage nach Beziehung zu nähern, nach Liebe und nach der Frage auch, wer bin ich? Mhm. So, die beiden sind sich sehr ähnlich und doch sehr unterschiedlich.
Nochmal ganz kurz, Ergänzung, Before Sunrise.
Ah, Before Sunrise, genau. Aber später gab es dann, glaube ich, noch einen, der hieß...
Es gibt, glaube ich, dann noch Before Sunset oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Ja, du hast vollkommen recht, danke.
Genau.
Jo.
Ja.
Puh, ich weiß gar nicht, wie ich aus diesem Gespräch kommen soll, ohne zu heulen. Ey. Also das ist so witzig, ja. Ne? Ich habe die Serie jetzt ja nun gestern erst fertig gesehen, aber die ist mir auch heute den ganzen Tag schon immer noch so nahe, dass ich, wenn ich nur daran denke, kommen mir Tränen.
Tatsächlich hatte die Serie einen ähnlichen Effekt auf mich. Also ich habe die auch danach noch sehr, das ist vor zwei Wochen gewesen sein, dass ich sie geschaut habe und ich war da auch sehr emotional berührt, auch danach noch davon. Und ich habe auch jetzt irgendwie vor zwei Tagen angefangen, sie nochmal zu schauen.
Ja.
Weil ich auch irgendwie gemerkt habe, so das ist noch nicht, es ist noch nicht emotional durcherzählt, so.
Ja.
Ja, genau. Und da auch irgendwie so vieles in mir damit sehr resoniert oder irgendwie auf Resonanz spricht und irgendwie sehr viel, ja, mich da anspricht von dem, was erzählt wird und wie es erzählt wird und von den beiden Menschen und den Charakteren, die man begleitet und ja, genau.
Ja, genau. Also von daher, ihr Lieben, ich hoffe, wir waren euch heute nicht zu persönlich oder so. Irgendwie, ich musste dann zweimal irgendwie kurz heulen und so. Kommt ja nicht so oft in unserem Podcast vor. Aber ich irgendwie ein viel besseres Zeugnis kann man so einer Serie ja gar nicht ausstellen. Also für mich ist das eine glatte 10 von 10. Ich bewerte ja alle Filme und sowas immer in meinem IMDb-Konto glatte 10 von 10. Also wirklich ganz große Empfehlung, wenn ihr mal eine Serie sehen wollt, die euch ein bisschen in einer anderen Weise mit ins Leben hineinnimmt. Und wir haben die Themen ja jetzt hier zumindest angerissen.
Ja.
Schaut euch zwei an einem Tag an. Das ist wirklich...
Absolut. Absolut. Sinnvoll. Auf Englisch One Day. Genau. Auf Englisch One Day, zwei an einem Tag. Ja. Und nicht nur sozusagen mit ins Leben, auch in ein anderes Leben und auch so ein bisschen ins Leben wieder zurück entlässt, finde ich. Ja. So.
Ja.
Also genau. Man taucht ins Leben irgendwie sehr intensiv ein und wird danach dann auch mit sehr viel Leben wieder entlassen.
Ja. Und ist das nicht verrückt? Also gerade so eine Serie, die dich so intensiv an zwei Leben teilnehmen lässt, ist nicht verrückt. Ich meine, das sind ja Schauspieler, die machen ihre Sache fantastisch, aber diese beiden Personen gibt's ja gar nicht wirklich.
Mhm.
Und trotzdem sind die mir so nahe geworden. Also ich finde dann immer wieder faszinierend, was Geschichten können. Dass du in so eine Fiktion eintauchst, als ob sie Reales. Ich wollte diesen Typen gerne anrufen und den in den Arm nehmen und ihn drücken und irgendwie für ihn da sein. Weißt du so? Ich meine, da bist du plötzlich nicht mehr nur Zuschauer, sondern irgendwie, genau wie du sagst, was resoniert in dir und du bist irgendwie, also das ist schon...
Du bist Teil von diesem Leben, Leben von diesen Figuren und tauchst so in deren Leben ein, bist Teil von denen und irgendwie werden sie dadurch natürlich auch Teil von dir. So.
Genau. Ja. Ja, genau. So wie irgendwie alte Freunde, an die man denkt.
Ja,
ja,
das stimmt.
Ja.
Ja. So, machen jetzt wir den Sack zu. So, genau.
Ich habe gerade schon versucht anzusetzen, Schluss zu machen, aber da kam noch der nächste Gedanke. Also, ja.
Ja, ich habe jetzt auch vorhin noch mal so gedacht, du hast gesagt, wir haben so viel persönlich geredet, wir haben einfach viel über die Serie und die schönen Dinge in der Serie gesprochen. Ich hätte auch noch 1000 Sachen, von Gedanken, die ich dazu hatte, die ich irgendwie hätte erzählen können und so, aber es ist auch gut jetzt so. Und
ja, genau.
Es ist ja auch schön, wenn die Menschen, die die Serie schauen, so noch ihre ganz eigenen Gedanken irgendwie dazu haben und auf ihre ganz eigene Art und Weise damit irgendwie resonieren können.
Definitiv.
So. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch dann. Dann vermutlich, glaube ich, wieder zu dritt.
Ja, gehe ich mal von aus, dass der Manu sich nicht drücken wird.
Sich nicht drücken wird. Und vielleicht schaut er jetzt ja auch die Serie, aber vielleicht muss er dann auch, aber dann würde ich ihm sagen, dass er nicht unsere Folge vorher hören soll, weil ich glaube, der weiß noch nicht, was passiert.
Ja, das ist wahr. Ja, dann sag ihm das mal und wir beide, Manu, wir wüssten wirklich gerne, wie dir diese Serie gefällt und absolut. Von daher wäre es natürlich ganz schön, wenn du beim nächsten Mal ganz kurz das all unseren Zuhörenden auch noch verraten würdest.
Das wäre wunderbar. Wir verabschieden uns. Es war ganz, ganz schön mit dir, Jay. Hat mir sehr viel Freude gemacht, wieder zu zweit hier mal und freuen uns aufs nächste Mal.
Genau. Wir wünschen euch einen schönen Serien- und Filmemonat und bis bald.
So sieht's aus. Tschüss.
Tschüss. RevLab.